Wir machen im historischen Teil weiter in der Zeit von 45 bis 1960. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass die ENIAC dann die AdWorks hervorgebracht hat, also dass die Idee der Universalmaschine Computer Ende der 40er Jahre an einer Technologie entstand, die eigentlich dafür gebaut war, im Krieg eingesetzt zu werden, also vor allem für die Artillerie und das Berechnen von Flugbahnen, dort aber gar nicht zum Einsatz kam, weil die Entwicklung länger dauerte als geplant. Nichtsdestotrotz aber die Ideen, die dort entstanden, weiter benutzt wurden, in diesem First Draft on a Report of the AdWorks, geschrieben von John von Neumann, aber es wird immer so als von der von Neumann-Architektur gesprochen. Er hat die eigentlich nicht entwickelt, sondern die ist in diesem ENIAC-Team entstanden, in dem er nur als Berater tätig war, aber er hat das Paper geschrieben und das war auch mehr so ein interner Report und gar nicht so ein wissenschaftliches Paper. Es ist so ein bisschen ungerecht, dass das mit seinem Namen verknüpft wird, weil er das gar nicht entwickelt hat, aber er hat zumindest gesehen, was war eigentlich sinnvoll, was lohnt sich, was nicht. Also insofern ist es nicht ganz, ganz ungerechtfertigt, dass sein Name draufsteht, aber eigentlich ist es von Morley und Eckert die Entwicklung. Dann haben wir ja über den Transistor als Technologie, auch die entsteht in den 40ern, wird sich aber erst in den 60ern so richtig durchsetzen, weil das ja erst mal ein Prototyp ist, diesen kleinen Schaltkreis, dieses kleine Element, Schaltelement einzubauen. Und das führt dann, und da sind wir letzte Woche stehen geblieben, Anfang der 50er Jahre gehen eben Presper, Eckert und Morley, die haben die ENIAC entwickelt, waren nach dem Krieg dann halt auch, naja, arbeitslos, aber haben sich nach anderen Beschäftigungen umgeschaut und gründen die UNIVAC. Also die Universal Automatic Computer, also eine Firma, und die verkauft Computer an Banken, Versicherungen, Forschungseinrichtungen, wer sich das halt leisten kann. Da sehen Sie jetzt mal so eine typische Maschine von 1951. Rechts, das ist im Wesentlichen der Speicher. Also es ist so Magnetbänder, auf denen halt einige 5 Megabyte oder so gespeichert werden können. Sie sehen dann die Zentrale, also da wird dann die Eingabe stattfinden. Es gibt eine Ausgabe in Form von solchen Papierdruckern. Insgesamt ist das alles verblüffend wenig, was die aus heutiger Sicht können, aber die Hauptaufgabe war es dann auch, sagen wir mal, Personaldaten zu sortieren. Also das, was üblicherweise in Aktenschränken gemacht wird, ist auf diesen Magnetbändern, und dann gibt es halt, einer geht weg, ein neuer kommt, der heißt Miller, noch ein Miller, und dann muss der aber einsortiert werden unter M. Und früher wurde das einfach in die Registratur gelegt. Das Problem bei Registern, so Handregistern, ist halt, eine falsch einsortierte Akte ist verloren. Oder dann muss man alles durch so, wie in der Bücherei, wenn Sie in der Bibliothek ein Buch falsch wegstellen, das findet man ja nie mehr wieder, außer man geht jedes durch. Aber wenn Sie sowas haben wie die Unibib, und das ist ja schon mal ist ja eher eine Magazinbibliothek, also Sie haben ja gar nicht alle Bestände frei verfügbar, wenn da einer hingeht und das Buch selber einsortiert und dann nicht mehr genau weiß, welche Signatur das ist, das findet nur jemand, der zufällig dort durchschaut. So, und das ist das Problem bei Registraturen. Wenn da ein Fehler entsteht, ist der nur sehr schwer zu korrigieren. So, und da ist halt permanent zu irgendwelchen Akteneinträgen kommt, der nimmt Urlaub, der kriegt eine Gehaltserhöhung, der verlässt den Betrieb, der ist krank. Ist halt ständig auch die Möglichkeit, dass es ein Fehler ist. Und das war einer der Hauptaufgaben, war es zu berechnen, wer kriegt eigentlich wie viel Geld, wann. Also in Form von eben irgendwelchen Abzügen oder Boni. Und das hat dann der Computer übernommen. Das ist so eine typische Aufgabe der Datenverarbeitung. Die liefen den ganzen Tag, liefen diese Magnetbänder, wie sortieren Sie den Miller da ein? Also Sie müssen alles andere irgendwie wegschieben oder das so klar machen, dass man das dann wieder findet. Und da werden immer große Datenmengen, also Sie fügen Miller hinten an und nachts wird dann das ganze Zeug sortiert nach Alphabet. Also das sind so typische Aufgaben, die gar nicht so viel Rechenpower benötigen. Das hatten die Maschinen ja gar nicht. Aber die halt große Mengen elektronische Datenverarbeitung, sagt man in Deutschland, das ist halt ziemlich langweilig, das klingt so nach 70ern und da kommt es ja auch her, die elektronische Verarbeitung von Daten und gar nicht berechnen von ballistischen Flugkörper, Flugbahnen, sondern erstmal Verarbeiten von Daten, und dann kann man auf Grundlage dieser Daten statistische Berechnungen durchführen. Wie alt ist das Durchschnittsalter unserer Belegschaft, was verdienen die im Schnitt, wie lange bleiben die bei uns? Wie viel Geld liegt auf den Konten unserer Kunden? wie hoch ist die Versicherungsauszahlung des letzten Jahres, also solche Dinge. Das führte dann dazu, dass in den 50er Jahren, also dadurch, dass hier Daten verarbeitet werden, wird es gerne mit dem menschlichen Geist verglichen. Der verarbeitet, der prozessiert ja auch Daten. Sie nehmen Informationen aus der Umwelt auf, Auge, Ohr, also durch die Sinne. Die werden irgendwie verarbeitet und wiederum führen zu einem Output. Sie sagen was, sie machen was, sie reagieren auf ihre Umwelt. Und das kann der Computer nun auch. Der kriegt Daten von außen, verarbeitet die und gibt dann wieder was aus in Form von Daten. Remington Rand, die dann auch die Univac schnell kaufen, also das waren ja zwei Techniker, das haben wir in der Technikgeschichte häufig, dass die genialen Erfinder miserable Geschäftsleute sind, weil ihnen dieses ganze Marketing und es muss es anpreisen und man muss Kunden zufriedenstellen, das waren wahrscheinlich, also die haben eher geniale Erfinder, also gedacht, sie können ihr ganzes Firmenvermögen in die Weiterentwicklung stecken und nicht in so Dinge wie Geschäftskontakte pflegen. Also sie waren sehr schnell im Minus, wurden dann von Remington Rand gekauft als einer Firma, die halt die ersten Computer erstellt. Man muss dazu sagen, Computer in den 50ern waren identisch mit Univex. Also das Wort Computer, was dann andere gemieden haben, weil sie nicht wollten, dass die Assoziation zu Univac-Rechnern entstand. Die mussten sich dann andere Namen ausdenken. Und hier sehen Sie mal so eine Werbung, The Reliable Electronic Memory. Also da geht es eher um die Speicherkapazität dieser Rechner. Magnetic Drum Storage System, also mit Magnettrommelspeichern wird da gearbeitet. Das, also die Univac selber, ich glaube, Sie können eine sehen im Technikmuseum in München. Ich bin immer gar nicht sicher. Ich glaube, da steht eine begehbare Univac-Maschine. Da können Sie mal reingehen. Das ist faszinierend genug, sich mal anzuschauen. Aber die Technologie, mit denen die Sachen gespeichert haben, also es gab die Magnetbänder, das ist das eine, aber Magnetbänder sind langsam. Sie müssen ja immer vor- und zurückspulen. Der Arbeitsspeicher, das geht eben durch solche Magnettrommeln oder Quecksilberverzögerungsleitungen. Ich erkläre Ihnen da gleich noch mal so ein paar Dinge. Es ist faszinierend, auf welche Lösungen man kommt, wenn man nicht die heutigen Technologien zur Verfügung hat. Interessant ist aber diese Assoziation mit dem Elektronengehirn. Hier sehen Sie es ja auch bei Karl Barks in Donald Duck. Das Problem ist zu schwierig für einen einzelnen Mann. Ich werde mein Elektronengehirn befragen. Und Sie sehen, also das sieht halt aus, wie man sich so eine Maschine vorstellt. Man sieht diese Magnetbänder. Also es folgt keiner technischen Logik. Und dass das Ding Tic-Tac-Toe spielt, hilft auch nicht. Ist aber auch eine Anspielung daran, dass frühe Elektronengehirne halt auch zu ludischen Zwecken benutzt wurden. Aber die Vorstellung, die herrschte in den 50ern eher vor, dass diese Computer irgendwie was machen, das man nicht versteht, wenn man nicht Insider ist. Und die berechnen etwas und können dann Wahlen vorhersagen, das Wetter natürlich. Also eben nicht nur zur Auswertung Vergangenem, sondern zur Prognose von Zukünftigem benutzt werden. Und die Werbung kam, dass halt das Elektronengehirn Abläufe der Welt versteht, die für uns normalen Menschen irgendwie nicht empfänglich sind. Allmählich sind wir dort, haben wir eben gesagt, also nicht ein Computer durch dieses Machine Learning kommen auf Zusammenhänge, die Menschen so nicht sehen und die funktionieren. Also wenn sich so ein Computer innerhalb von 24 Stunden zum stärksten Schach- oder Go-Spieler aller Zeiten selbst lernt, also ohne dass er irgendwie trainiert wird, das funktioniert natürlich auch bei anderen Sachen. So, und die Computer spielen inzwischen gerade solche Spiele besser als Menschen. Das heißt, sie haben irgendetwas begriffen, was Menschen halt noch nicht gesehen haben. Oder vielleicht einfach durch Brute, aber es ist eben nicht nur Brute Force, also die berechnen einfach 20 Züge im Voraus. Das dachte man ja lange, so muss es gehen, aber die sehen Muster in einer Art und Weise, die Menschen so nicht sehen. Das ist sehr faszinierend. Also inzwischen ist dieses Comic irgendwie aktueller denn je, aber in den 50ern war es lächerlich zu meinen, dass diese Taschenrechner oder heute Taschenrechner damals halt rechnen, also der konnte halt alle vier Grundrechenarten, stellen Sie sich das vor. Aber dass der, die kann man natürlich komplexer zusammensetzen und Mittelwerte, Kovarianzen und sowas zu berechnen, also Statistik konnten die ganz gut, aber es ist eben nicht, dass sie die Abläufe der Welt besser verstehen, die konnten im Wesentlichen das, wofür sie programmiert waren. Es entstand aber auch in dieser Zeit die Metapher des Menschen als Computers. Also damit sich das annähert, sagt man, der Computer wird menschenähnlicher, Elektronengehirn und solche Sachen. Aber dass der Mensch, im Grunde genommen ist der Geist auch nur ein Computer. Das kennen Sie, wenn Sie meinen, dass Ihr Speicher gerade irgendwie voll ist oder so. Also wenn Sie sich so mit so Maschinenmetaphern beschreiben, die ja komplett verdecken, dass menschliche Wahrnehmung, menschliche Verarbeitung und Ausgabe völlig anders läuft als ein Computer. Also als so ein Computer in der Zeit. Das entsteht aber in der Zeit die Vorstellung, dass wir eigentlich auch alles so Maschinen sind und dass der menschliche, also menschliche Geist oder das Gehirn auch eine Form von Computer sei. Das fasziniert und durch solche Werbungen, in denen dann halt irgendwelche Roboter auch da, auch die Roboter selber als Figur tauchen da in der Zeit verstärkt auf. Das ist ein typisches Beispiel für eine kulturgeschichtliche Prägung. Also dass die Technik regt kulturelle Produktionen an, auch Metaphern werden da produziert und Vorstellungen über die Zukunft, über das Wesen des Menschen und so über das Wesen des menschlichen Geistes, die zwar nicht irgendwie durch Fakten gedeckt werden, aber das muss man ja auch nicht, wenn man Kultur produziert. Also erstmal behaupten, es sei so und dann mal schauen, wie die Welt darauf reagiert, beziehungsweise seine eigenen Wünsche und Ängste auf solche Maschinen projizieren. Das kann man sehr schön in dieser Zeit sehen. Ich habe gleich auch noch ein paar Beispiele. Vielleicht technikhistorisch immens wichtig ist der Whirlwind, also der Whirlwind-Computer, der ursprünglich entwickelt wird als Flugsimulator. Da will jemand Piloten beibringen, wie sie Flugzeuge zu steuern haben. Also es ist eine Maschine, die Daten in Echtzeit verarbeitet und wieder ausgibt. Das war sehr ungewöhnlich und so teuer, dass sie sich nur das Militär leisten konnte. Insbesondere hatte sie eine grafische Ausgabe. Die wird 1949 angefangen, heißt Whirlwind, so als man hat ja einiges vor damit. Auch das ist wiederum eine Kriegstechnologie, die aber für den Krieg dann nicht benutzt wird oder für den Einsatz in der Militärausbildung dann doch zu groß ist. Also als Flugsimulator wird dann aber umgebaut zu einem Allzweckcomputer. Und da ist es dann schon spannender, also gerade die Air Force benutzt das dann, um ab 1952 die Luftraumüberwachung damit zu steuern, komme ich gleich zu. Sie sehen aber auch hier 1949 den Bouncing Ball. Der Bouncing Ball ist eine Grafikdemo, würde man heute sagen. Sie berechnen wieder diese typischen Parabeln, also ein springender Ball, das ist eine kleine Physiksimulation mit Reibungsverlust. Also das sind diese Parabeln des Balles. Aber die Aufgabe war es, unten sehen Sie diese Linie, die hat eine Lücke. Das ist kein Grafikfehler, sondern sie mussten die Lücke so ausrichten, dass sie den Ball dort durch die Lücke fallen lassen können. Sie sehen auch, einer hat es geschafft. Das war das erste Spiel, also das ist wieder eines der ersten Spiele der Computergeschichte. Hier als, und es ist die erste Grafikdemo, in der man zeigt, was so eine Maschine an grafischer Ausgabe kann. Auf den typisch runden Radarschirm, die Sie im Hintergrund sehen. So, und das wäre ein Spiel, ein Geschicklichkeitsspiel. Sie müssen diese Parabel im Kopf berechnen und dann sagen, der Ball wird hier auftreffen und da positioniere ich die Lücke und dann fliegt er da durch. Von Adams und Gilmore, Bouncing Ball. So, das ist die Maschine, die ist, also die Whirlwind ist wahrscheinlich die bedeutendste Maschine, der, also die mit dem größten Einfluss Maschine der Computergeschichte, wenn Sie nicht die ENIAC nehmen wollen, weil die hinterher das, also die PDP, von denen ich Ihnen, der ich ja auch was Ähnliches nachsage, das wird eine Transistorfassung dieses Rechners sein. Also diese Maschine prägen sich die gut ein, Bouncing Ball, die wird uns noch häufig begegnen, also nicht die selber, die ist natürlich nach ein paar Jahren völlig obsolet technisch, aber die wird uns in ihren Auswirkungen noch öfter begegnen. Kleine Anekdote am Rande, Heinz Zemmerneck, ein österreichischer Elektrotechniker, baut in Österreich einen der ersten Computer und nennt ihn Mailüfter. Mailüfter, weil er sagt, also ein Wirbelwind ist es nicht, aber es ist zumindest ein Mailüfter, so ganz europäisch bescheiden und baut dann den ersten Transistorrechner auf Grundlage der Technologien, die auch aus Amerika kommen, aber natürlich aus dem, was man in Europa gefunden hat. Und nennt es dann in Anspielung auf den Whirlwind und die Amerikaner, wie üblich, halt unter einem Wirbelwind geht gar nichts. Aber sie haben auch die Ressourcen, um das auszubauen. Hier sehen Sie das Semi-Automatic Ground Environment, was ab 1952 gebaut wird, um den amerikanischen Luftraum zu überwachen, weil ja die russischen Raketenbomber jederzeit über Alaska nach Nordamerika kommen können. So, und dort werden verschiedene Radar, also hier sehen Sie den Eingang, ich komme gleich nochmal auf das Bild zurück, erstmal das nächste. Sie haben verschiedene Luftraumüberwachungsmaßnahmen, Radar, Sichtkontakt, Aufklärjäger, die dann irgendwie im Luftraum sind. Die funken die Informationen an ihre jeweilige Basisstation und die sind untereinander vernetzt und das macht es spannend. Also in der Basisstation arbeiten Rechner, die auf dem Whirlwind basieren, also die das in Echtzeit auswerten, die Daten, und grafisch ausgeben. Jetzt komme ich zu dem Bild zurück. Also es gibt so eine grafische Auswertung der des aktuellen Sektors. Und der junge Mann, den Sie da sehen, der hat eine Lichtpistole in der Hand. Damit kann er Daten eingeben oder auslesen. Also dort, wo er dann hintippt, dort entscheidet dann ein Punkt. Damit kann er zum Beispiel die Flugbahn vorher bestimmen und sagen, ah, der fliegt so, der wird vermutlich da hinten sein, gibt es Kollisionen, wer ist das? Und dann kann man abfragen, ist das jetzt ein Zivilflugzeug oder ein Vogelschwarm oder ein russischer Bomber? Das System war nicht klug genug, um das selbstständig voneinander unterscheiden zu können. Und es gibt so einen berühmten Fall, wo dann beinahe der Dritte Weltkrieg ausgelöst wäre, weil jemand da fest von überzeugt war, jetzt kommen die russischen Kampfflugzeuge und es war dann doch nur ein Vogelschwarm. So, das ist das SAGE-Projekt, was wie so viele Militärtechnik in der Zeit veraltet ist zum Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme, weil die Bedrohung war jetzt nicht mehr der russische Kampfpilot oder der russische Bomber, sondern die Interkontinentalraketen, die innerhalb von 5 Minuten ihr Ziel getroffen hätten. Das heißt, bis das System die erfasst und dann es manuell ausgewertet, weitergegeben und die Befehlskette hochgelaufen wäre, hätten die schon längst ihr Ziel getroffen. Nichtsdestotrotz blieb das bis in die 80er Jahre als Luftraumüberwachungssystem bestehen. Und wurde dann ersetzt durch ein Flugbuchungsverfahren, also das Sabre gleichzeitig entstanden, wird dann genutzt, um Tickets zu buchen. Das ist ja auch so ein Problem, wenn 2 Leute gleichzeitig irgendwie eine Maschine, einen Platz buchen wollen, Reisetickets, dann müssen die sich ja untereinander verständigen, dass der Sitzplatz 17E jetzt weg ist. Und da braucht man vernetzte Maschinen. So, was sie also haben, die Wirkung dieses SAGE-Systems, auch wenn es aus militärischer Sicht veraltet war, hat einiges hervorgebracht, was uns die digitalen Medien und die Computer ab den 50ern oder den 60ern begleiten wird. Zum einen riesige Produktionsstätten für Magnetkernspeicher. So, also es war einfach sehr billig, so ein Magnetkernspeicher, da speichern Sie ein Bit in so einem kleinen Magneten, den Sie halt elektronisch, also mit Elektromagneten, wenn Sie so wollen. Wie speichert man Bits, nicht so die große Frage. Magnetkernspeicher waren bis zur Einführung der Chips, waren das die gängigen Verfahren für Arbeitsspeicher. Grafische Bildschirme, also diese Radarschirme, die wir gesehen haben, die verdanken wir nicht unwesentlich diesem System, also eigentlich der Whirlwind im SAGE-System wird benutzt für die Aufgabe. Auch der Lichtgriffel nannte man den dann später, also diese Lichtpistole als Ein- und Ausgabemöglichkeit, dass sie halt direkt auf dem, heute macht man das per Touch, damals machte man das mit dieser Lichtpistole. Echtzeitsimulation von dynamischen Systemen, ursprünglich ein Flugsimulator, dann zur Echtzeitsimulation des Luftraums. Analog-digital und digital-analog-Wandler, Sie müssen ja diese Daten, die aufgenommen werden durch die Sensoren, in digitale Daten übertragen. Also diese ganze Sensortechnik, das haben Sie heute in Ihrem Telefon, beziehungsweise in Ihrem Smartphone, also in Ihrem tragbaren Computer. Das beginnt aber in dieser Zeit als System, also heute können Sie damit Ihren Puls überwachen oder Ihre Koordinaten oder wie viele Schritte Sie machen, weil Sie so einen Erschütterungssensor haben. So. Das wird aber in der Zeit entwickelt, die Wandlung von analogen Daten in digitale Daten. Redundante Systeme, man muss dazu sagen, jedes SAGE-Kontrollzentrum hatte 2 von diesen Rechnern. Wenn einer ausfällt, dann übernimmt der andere einfach die Arbeit. Also warum, das ist nicht das Beste im Umgang mit öffentlichen Mitteln oder Militär, hatten ja beliebig viel Geld, warum 1, wenn man für das doppelte Geld auch 2 haben kann? Und so haben die ihre Systeme gebaut und gesagt, na halt ein paar Millionen mehr, und dann haben wir noch so ein System, das ist dann sicher für Ausfälle. Man muss ja auch dazu sagen, das läuft ja auf Röhren, also diese Röhren sind extrem empfindliche Bauteile. Wenn einer ausfällt, liegt das ganze System lahm und dann ist es ganz gut, wenn man nebenan eins laufen hat, was noch funktioniert. Input-Output-Pufferung, das klingt so technisch, aber dass Sie gerade was Datennetze angeht, digitale Datennetze, die kriegen ständig Daten, kommen rein. Und wenn zu viele Daten kommen, würden die, wenn sie nicht verarbeitet werden, verloren gehen. Also werden sie zwischengespeichert über so einen Puffer. Und damit können Sie in Echtzeit die Daten verwalten und auch, wenn es mal zu viele sind, dafür sorgen, dass alle Daten tatsächlich berücksichtigt werden. Mehr Prozessorsysteme, dass sie mit mehreren Prozessoren arbeiten. Und was wirklich wichtig war, die IBM, die hat nämlich den Auftrag bekommen aus der Whirlwind, diesen IBM ANFSQ-7, das ist so eine Militärsprache, das war glaube ich Army, Artillery, Navy und dann Sequence irgendwas, Nummer 7, also den Rechner zu bauen, das war der SAGE-Rechner. Und die IBM war bis dahin Industrial Business Machines, bekannt für Tischrechner, so für den Bürobetrieb, dass man halt von Hand nicht alles rechnen musste, sondern das machten die, also große Tischrechner bauten die und hatten Industriekontakte. Und die wurden ein riesiger Konzern, dank, das war der größte Militärauftrag in der Geschichte. Und den IBM, die IBM hat den bekommen und entwickelte sich zu dem Riesen, der, gut, in den 90ern ging es ja dann runter, aber die waren ja die dominante Firma in der, im 20. Jahrhundert, was Computertechnik anging. Und das verdankten sie vor allem diesem Sage-Projekt und dem Sabre-Projekt, was dann als Flugbuchungssystem der Nachfolger war. Die IBM lernte, Großrechner zu bauen, insbesondere die 7090. Und die 7090 war dann so ein System, was sich sehr gut verkaufte, beziehungsweise die IBM vermietete ja nur, verkaufte nicht. Wir hatten eine Heer an Programmierern, die ausgebildet wurden. Es gab ja Informatik als Studienfach nicht. Es gab auch nicht viele Leute, die zu Hause einen Rechner hatten, an dem sie sich Programmieren beigebracht haben. Es gab Elektrotechniker, Mathematiker vor allem, die formal denken konnten, und denen wurde beigebracht zu programmieren. Und als das System dann stand, es wurde ja dann 52 in Betrieb genommen, waren die alle auf Arbeitssuche. Und damit standen die zur Verfügung, um die digitale Industrie in Amerika aufzubauen, weil es plötzlich ausgebildete Menschen gab, die diese Maschinen bauen konnten, die diese Maschinen bedienen und programmieren konnten. Das war auch einer der Gründe für den Boom, warum das dann Mitte der 50er so richtig losging mit der Digitaltechnik. Und was faszinierend war, das Sage-System war vernetzt. Die haben Telefonleitungen gemietet von AT&T und konnten ihre Daten über ein Datennetz übertragen. Was wir heute das Internet nennen, das entsteht in Ideen dort. Wir sehen zur Geschichte des Internets in der nächsten Vorlesung noch mehr, weil das dann in den 60ern losgeht. Aber wie man überhaupt Daten überträgt von einem Ort zum anderen, da kommen dann auch diese Input-Output-Puffer zum Tragen, das wird hier entwickelt. Als Idee und auch als technische Realisierbarkeit. Im Grunde genommen ist es das, was wir heute Ethernet nennen, also dieses WLAN, was Sie benutzen. Das funktioniert, weil jemand das in den 40ern und 50ern sich mal überlegt hat. Und die Modulator, Demodulator, also die Übertragung von Daten über Telefonleitung, heißt ja, ich muss sie erstmal von Bits in akustische Töne übertragen, für die Telefonanlagen ausgelegt waren. Und das machen sogenannte Modems. Die kennen Sie vielleicht noch so aus den frühen Nullerjahren, wenn man sich mit so einem pfeifenden Kästchen ins Internet einbildet. Das waren Modems, die hier entwickelt wurden. So, und was dann auch 1957 passiert, ist das, nämlich über Nordamerika plötzlich ein russischer Satellit auftauchte, der Sputnik, der im Grunde genommen, genau, entnervt. Ich muss den mal kurz ausschalten. Ich habe immer vergessen, den ja vor. Ich habe kurz das Mikro dadurch ausgeschaltet. Wir haben den. Ach so, nee, ich kann es besser machen. Genau. So, der Sputnik 1957 schickt die Sowjetunion einen Satelliten ins All, der nichts anderes ist als ein Reflektor. Also man kann dort Signale hinschicken und der reflektiert die dann wieder runter. Also man hat sowas wie einen Spiegel, einen Radiospiegel im All, aber kann damit viel besser Daten übertragen, weil mit diesen Radiowellen, das war nicht so ganz zuverlässig. So, also es war kein aktiver Satellit, wie man das dann später kannte, aber Amerika hatte eine Riesenangst, dass die Russen, es war ja dieser Kalte Krieg, also West gegen Ost, dass jetzt nun die Russen, also die Sowjetunion, die Vorherrschaft im All übernimmt, überhaupt eine technologische Vorherrschaft bekommt. Das hat sie alle schwer überrascht, und die Befürchtung war durch die Interkontinentalraketen, dass sich zukünftige Kriege irgendwie im All abspielen. Und was Amerika macht in dem Moment, ist dann nicht zu sagen, wir werden alle sterben, sondern hier nehmt mal Hunderte von Milliarden von Dollar und macht das auch. Das sehen wir dann im nächsten Mal. Also die Amerika gründet, das liegt auch am Präsidenten, der sehr wissenschaftsfreundlich war, also nicht wie der aktuelle, der meint, Fakten stören nur, sondern einer, der gesagt hat, nein, nein, die Wissenschaftler müssen wir uns pflegen, die sind die einzigen, die das hier voranbringen. Wenn es auch im Zwecke der militärischen Forschung war, aber trotzdem auch Wissenschaftler, und die bauen das riesigste, das großartigste oder das größte Forschungsprogramm, wissenschaftliche Forschungsprogramm setzen die auf. Und zwar, und das würde heute auch nicht mehr sein, mit dem Diktum, macht mal. So, egal was ihr macht, macht mal, ihr habt 10 Jahre Zeit, aber knackt diesen russischen Vorsprung. Und da entstehen Dinge, die uns bis heute begleiten an Technologien, einfach weil so viel Geld an kluge Leute geht, die sagen, okay, wir dürfen ergebnisoffen forschen. Es gibt schon den Wunsch, dass es irgendwie militärisch nutzbar wird, aber es wird eben nicht nur militärisch nutzbar sein. Die NASA wird gegründet, so, also als Weltraumagentur, es wird sozusagen aus dem amerikanischen Militär rausgenommen. Und dann gibt es den Streit, wer kriegt mehr Geld, aber Sie wissen ja, dann 10 Jahre später wird man ins auf den Mond fliegen, sofern Sie dem glauben wollen. Und ich nicht meine, das ist alles eine große amerikanische Verschwörung. Aber 68 wird es dann wird die Mondlandung sein. Und das wird hier vorbereitet, auf Grundlage der großen Angst, dass demnächst die Russen den Weltraum erobern und damit dann die Lufthoheit haben und letztlich den amerikanischen Traum dann zerstören können. So, das ist dann sozusagen so der Initialzünder, der dann in den 60ern einen technologischen Boom auslöst, der auch dafür sorgt. Und das ist vielleicht so ein Punkt. Wir haben es ja gesehen, dass in Europa, in England zum Beispiel, wurden Computer entwickelt von dem Charles Babbage, wo die englische Regierung gesagt hat, zu riskant, braucht kein Mensch, zu teuer, machen wir mal lieber nicht. In Deutschland wird Konrad Zuse als der Entwickler der Digitaltechnik gelten. Also er hat den ersten funktionierenden Computer gebaut. Warum habe ich davon nichts erzählt? Weil Konrad Zuse keine Nachwirkung hat. Der hat seine Firma gegründet, aber die Technologie verbreitete sich nicht. Das war in Deutschland des Zweiten Weltkriegs. Und obwohl also die Armeeführung schon wusste, dass das was Wichtiges ist, was sie da bauen, haben sie es unter Verschluss gehalten, sodass niemand anders davon erfuhr, sodass auch diese Technik, die er da entwickelt hat, keine Nachfahren hat. Es gibt halt die Zuse-Rechner, die können Sie bis heute auch in Museen bewundern, aber es hat keine Wirkung international. Und da Amerika gerade in dieser Zeit, wahrscheinlich heute immer noch, also sobald dann sich das wieder ein bisschen beruhigt hat da drüben und es nicht zum großen Knall kommt in der Zwischenzeit, ist einfach ein Land, in dem solche Ideen weiterentwickelt werden, weil die sagen, okay, wir wissen zu schätzen, wenn jemand eine gute Erfindung hat, wir neiden ihm das auch nicht, sondern wir versuchen mal zu schauen, was wir damit machen können. Das ist einer der Gründe, warum so viele der technologischen Entwicklungen aus den USA kommen und eben nicht aus Europa oder aus Deutschland, wo zum Teil tolle Ideen entstehen, aber es fehlt an so einem politischen und kulturellen Klima, die dann auch in Produkte umzusetzen, die sich verbreiten. Sodass heutzutage die ganze Digitaltechnik aus amerikanischem Einfluss kommt, dann im ostasiatischen Raum clever aufgenommen wird und im Prinzip kommt da jetzt auch eine Menge auch her. Aber die Forschung und Entwicklung entstand erstmal, war das in Amerika, gerade in der Nachkriegszeit. Die anderen Länder waren ja mit ihrem Wiederaufbau beschäftigt und Amerika selber ja nicht. Aber es gab dann auch eben diesen Wunsch, natürlich American Greatness, also dass die amerikanische Ideologie dann doch die beste und dollste der Welt sei. Das gibt es ja bis heute, sodass auch ein enormes Sendungsbewusstsein entstand, zu meinen, also was wir haben, da soll die ganze Welt was von haben. Das sind alles so kulturelle Besonderheiten, die bei Technik und Technikgeschichte auch berücksichtigt werden. Es ist eben nicht ein genialer Erfinder, kommt aus dem Nichts mit etwas und dann schwupps, die Welt freut sich, weil sie genau darauf gewartet hat. So ist es ja nicht. Die Welt wartet meistens überhaupt nicht auf Erfindungen, sondern gerade diese großen Umbrüche müssen mühsam der Welt beigebracht werden. Vielleicht noch so ein Beispiel. Als das Telefon entwickelt wurde, das wurde ja so entwickelt, um die Telegrafen zu verbessern, dass man auf einem Kabel mehrere Telegramme schicken kann in verschiedenen Tonhöhen. So, das war der Grund, warum das Telefon entwickelt wurde. Man stellt aber fest, man kann damit auch Sprache übertragen. Also wenn ich es schaffe, mehrere Frequenzen zu übertragen, geht das ja auch mit Sprache. Alexander Bell bot das der Union Pacific an, dem großen Monopolisten für Telegramme, und die sagten, ja, ist ganz spannend, da könnte man vielleicht ankündigen, dass gleich ein Telegramm kommt. Also das war deren Idee, deren Vision von Telefon war, damit kann man die alte Technologie, mit der wir auch irgendwie groß geworden sind und die wir haben, benutzen, und so, also als, sozusagen als Unterstützung. Und wir haben ganz viele so Beispiele aus der Technikgeschichte, wo was radikal Neues erstmal so als, ja, warum nicht, in die Welt kommt. Dem Watson, das war der Gründer der IBM, wird ja der Spruch in den Mund gelegt, es gibt einen Weltmarkt für 5 Computer. So, als er dann die ersten großen, also nicht seine Rechenmaschine, das war was anderes, aber diese Großcomputer, eben, die auch so groß war wie ein Raum, da werden sich so 5, 6 in der Welt wird schon brauchen. So, und das sind solche berühmte Fehler. Auch da ist die Technikgeschichte voll, wo selbst die Leute, die dabei sind, völlig falsch einschätzen, was sie da gerade machen oder wo sie daran beteiligt sind. Und einer sieht es dann oder einer hat eine Vision und die setzt sich durch und der gilt dann die nächsten 10 Jahre als Visionär, bis er sich dann wieder fatal irrt, so wie sich die IBM ja auch fatal geirrt hat. Zu meinen Computertechnik ist vor allem Hardware und nicht Software, was sie ja ihre Vormachtstellung kostet. Und das ist so das sind so Einflüsse, kulturelle Einflüsse auf Technikentwicklung, wenn Sie so wollen. Das werden aber viele wichtige Weichen werden jetzt bis zu den 60er Jahren gelegt und in den 60er Jahren entsteht eigentlich alles, wovon wir bis heute zehren. Also alle Ideen werden dort dann entstehen, die bis zum heutigen Tag langsam umgesetzt werden. Jetzt kann ich mir meinen Ton wiedergeben. Was habe ich Cleveres gemacht? Ah, ich habe das hier, aber ich brauche gar keinen Ton. Aha. So, was passiert auf kultureller Seite, also kulturgeschichtlich in der Zeit von 45 bis 60? Wir haben ja das Fantastische so ein bisschen als Schwerpunkt. Was passiert in der Science Fiction? Es kommt die Science Fiction, die als Golden Age of Science Fiction gilt, also Science Fiction, die alternative Weltentwürfe vorwegnimmt. Was ja gute Science Fiction machen soll, ist ja nicht immer irgendwelche Weltraum-Epen, die gibt es auch, so diese Space Operas. Aber Asimov, Robert Heinlein, Ray Bradbury schreiben ihre zentralen Werke, Puppet Masters, iRobot, Fahrenheit 451, dystopische Weltentwürfe, Entwicklungen, in denen irgendwie Roboter zu Bewusstsein kommen oder Roboter sich gegen ihre Erschöpfer richten. Das sind so Top-Point, es ist natürlich der Roboter, der sich gegen seinen Schöpfer richtet, ist ja so alt wie die Golem-Geschichte. Also es ist ja immer, wenn irgendwo ein künstliches Wesen entsteht, ob es jetzt Frankenstein ist, in Metropolis die Maria oder hier die Roboter, in den Geschichten wird immer durchexerziert, was passiert, wenn die Welt übernehmen wollen. So, und das wird hier halt auch gemacht. Es gibt diesen netten Satz, wir müssen uns eigentlich um die Menschen keine Sorgen machen, wenn Roboter so weit sind, dass sie Menschen irgendwie gefährlich werden, dann werden die Roboter ausgerottet. Das wäre ja nicht die erste Wesenheit, die als Bedrohung wahrgenommen ausgerottet wird. Und also der Übergangspunkt, wo Roboter dann irgendwie zu dem Bewusstsein kommen und die Menschheit übernehmen, dazwischen gibt es den Punkt, wo sie als Gefahr wahrgenommen und dann erstmal vernichtet werden. Gut, aber das wird in diesen Büchern nicht gemacht. Da wird halt durchexerziert, was passiert, wenn eben Maschinen die Welt übernehmen oder wenn man das Bewusstsein übernehmen kann oder wenn eine dystopische Regierung Kultur verbrennt, Fahrenheit 451 ist die Temperatur, in der Papier brennt und Sie kennen ja vielleicht die Geschichte, wo alle Häuser sind feuersicher und die Feuerwehr ist damit beschäftigt, Bücher und Kunstwerke zu verbrennen, die Menschen ja nur durcheinander bringen und die sollen sich lieber mit Unterhaltung, also es gibt so Großbildschirme, die wandfüllend sind, Virtual Reality würde man das nennen, so, und da werden dann so debile Unterhaltungssendungen gezeigt und damit ist die Menschheit auch zufrieden und die sich mit Büchern beschäftigen, die kommen nur auf umstürzlerische Ideen, also werden die verhaftet und die Bücher verbrannt. Also es ist so eine Dystopie, die wir dann in den 60er und 70er im Science Fiction weiter verfolgen werden. Es gibt diese schöne Grafik, die Sie nicht verstehen können. Ich habe die mal hier groß und etwas größer zumindest. Wir können da aber reinzoomen. Das ist die Geschichte der Science-Fiction-Man, the History of Science-Fiction, Fear and Wonder, so ausgehend vom 19. Jahrhundert, Romantic Movement, Sturm und Drang, English Romantic Poets, also da sieht man so die Gothic Novel, das ist so das 19. Jahrhundert, was ich Ihnen in den letzten Vorlesungen ein bisschen vorgestellt habe, Vampirgeschichten, solche Sachen. Und wie sich das dann allmählich, Weird Tales, also in diesen, wo sind die Zeitleiste, ist hier oben, 1900, 1920, also wie sich das dann so allmählich ausdifferenziert in verschiedene Genres, beziehungsweise in literarische Strömungen, die dann auch nicht mehr der Science-Fiction zugerechnet werden, sondern zum Beispiel dem Horror oder Westerns, Crime Mystery, Detective Stories. Und hier geht es dann Modern Horror, hier gibt es dann sozusagen Ausgänge der Science Fiction durch Lovecraft in den modernen Horror. Und hier bewegt man sich dann im Bereich Star Wars dominant in den 70ern und dazwischen sind wir jetzt hier. Also wenn Sie das mal ernsthaft sich mit der Geschichte des Science Fiction beschäftigen wollen, fand ich das bis heute eine beeindruckende Grafik, in der wirklich, die auch so organisch daherkommt, wie so ein Cthulhu-Monster, also ein Tentakelmonster, was sich da irgendwie durch die Welt bewegt. Und eine der Formen, wie sie sehr viele der Strömungen einfach mal aufgelistet sehen, die dann irgendwie zusammenfließen. Genau, Ron Hubbard schreibt seine Dianetics, die dann zur Scientology führt, also der war ja auch Science-Fiction-Autor. So, und da finden Sie dann alles, was wir hier so erwähnt haben, finden Sie da auch irgendwo drin. Hier ist Asimov, Clark, also wir sind jetzt hier in dem Strang sozusagen, wenn Sie wollen. Ich will aber nicht den Eindruck erwecken, das sei die komplette Geschichte der Science-Fiction, die Sie hier bekommen. Ich erwarte von Ihnen allerdings, und das sollte ich mal immer erwähnen, wenn Sie sich mit einem Spiel hinterher beschäftigen, was ein Science-Fiction-Thema hat, dass Sie dann nicht nur Vorlesung 3, Folie 7 bis 10 kennen, sondern dass Sie sich so ein bisschen mit der Kulturgeschichte Ihres Themas dann auch beschäftigt haben, ob das jetzt damit ist oder mit Wikipedia oder mit anderen oder vielleicht die Texte sogar selber gelesen haben. Das sei dahingestellt, aber dass Sie so eine Vernetzung irgendwie im Kopf langsam aufbauen, über die fantastische Literatur, Filme, die Comicwelt, die dann später kommt und die Spielewelt, weil es halt dann doch zusammenhängt. Im Grunde genommen ist das so kondensierte Kulturgeschichte, wenn Sie wollen, also eine Visualisierung dessen. Nur für den Bereich Science Fiction. Es gibt natürlich Bereiche, die dann in Richtung Fantasy reichen oder Horror oder Western oder eben Adventure. Abenteuergeschichten, aber es ist so ein Konglomerat an Werken, die sich gegenseitig beeinflussen und die bestimmte Ideen erst hervorbringen. Beispiel, Science Fiction der McCarthy-Ära. McCarthy-Ära ist dafür bekannt, dass man Kommunisten jagt. Also die Kommunisten waren die Bösen, das war das eine. Es gibt, die Russen haben eine Atombombe, es gibt große Sorge, was Wissenschaftlichkeit angeht, insbesondere durch die atomare Bedrohung. Als die Amerikaner sie hatten, da war es ja noch zum Einsatz des Guten. Als aber China und Russland Atombomben dann auch bauen, dann war es plötzlich eine riesige Bedrohung. Und man sah auch, dass die Wissenschaft eben Dinge hervorbringt, die sie selber nicht mehr kontrollieren kann. Dann war die große Sorge in Amerika der 50er, dass die Russen alles unterwandern. Und es gab das, was heute ja immer noch Hexenjagd genannt wird. Also man versuchte in allen öffentlichen Institutionen, aber auch in Hollywood und wo auch immer, Menschen zu finden, die sich irgendwie pro-kommunistisch äußern. Und Kommunismus jetzt muss nicht unbedingt pro-russisch sein, aber der Kommunismus als Ideologie, der in dieser Zeit als Bedrohung wahrgenommen wird. So diese Vorstellung der Enteignung und der Entrichtung von Privateigentum und Privatpersonen. Das war in Amerika ganz besonders bedrohlich, zumal es halt diese militärische Bedrohung gab und die Sorge, dass die Russen demnächst halt irgendwie Amerika übernehmen wollen. In der Zeit entsteht in der Science-Fiction eben verstärkt dieses Alien-Motiv, auch das UFO und Flying Saucers-Motiv, Earth versus Flying Saucers, dieses Motiv, was man dann bis heute kennt, weil es sich dann in Cartoons und Comics und Kinderzeichentrick, aber dann auch später halt in anderen Science-Fiction-Filmen immer wiederholt, dass sie dann vom Mars kommen mit diesen solchen fliegenden Untertassen. Und der Science-Fiction-Film in den 50ern bringt ganz viele solche Filme hervor. Das Ding aus einer anderen Welt, der jüngste Tag, Invasion gegen USA, Invasion vom Mars, wie gesagt, der rote Planet so als Chiffre der roten Bedrohung, weil die Sowjetunion halt eine rote Flagge hat. Der Schrecken vom Amazonas, dann eher sowas, was Monströses und Godzilla, Tarantula, fliegende Untertassen greifen an. Also wenn ich Ihnen das mal hier ein paar von den Plakaten zeigen kann, Invaders from Mars, War of the Worlds, When Worlds Collide, Black Lagoon, Beast from 20,000 Fathoms, It Came from Outer Space, Gefahr aus dem Weltall, Them, This Island Earth, The Body Snatchers. Also es gibt so viele Filme in der Zeit, die irgendwie so ein Science-Fiction-Thema haben, was mit Bedrohung von außen, das Alien, was kommt, das kann man nicht mehr verstehen als, ja, es war halt so eine Mode, sondern das ist so eine kulturelle Aufarbeitung von Ängsten. Von Wissenschaftsskeptizismus, The Shrinking Man, also so die eine Richtung, was kann Wissenschaft erzeugen? Mein Godzilla wird es ja auch sein, durch die Atomversuche, also kommt dann irgendwas in die Welt, was da nicht hätte sein können, eine Form von Mutation. Und dann gibt es entsprechende Gorgo, like nothing you have ever seen before. Oder die Invasion aus dem All, also wenn sie dann kommen von außen, dann auf keinen Fall in friedlicher Absicht. The Time Machine als Verfilmung dieses dystopischen Romans von H.G. Wells. So, also das sind so die beiden Themen, die im, und das berühmte Plan 9 from Outer Space, lange Zeit als schlechtester Film aller Zeiten, weil neben den Außerirdischen auch noch Vampire und also was da alles verarbeitet wird, drin vorkommen. Und das ist so einer, der ist so schlimm, also heute würde man sagen Trash, und der ist so schlimm, dass er wieder gut ist, und es gibt dann Filmabende, die den zelebrieren. Und das ist so ein kleiner Ausschnitt aus Science Fiction der 50er, ist auch so eine, wirklich so eine Zeit, die man, also diese ganze kulturelle Produktion kann man nur aus ihrer Zeit heraus verstehen. Und das, was Kino halt gut kann oder was Kulturprodukte gut können, Ängste aufnehmen oder Wünsche und Befürchtungen, die in so eine, in solche Produkte bringen, in Geschichten bringen, die das mal erzählen und das einfach mal ausbuchstabieren. Wie wäre es, wenn es tatsächlich so wäre, dass sie kommen? Was würde dann passieren? Oder wenn Wissenschaft es schaffen würde, hier der eine, der hat irgendwie Röntgenblick oder deren, irgendwelche Monster zu erschaffen oder Menschen, die schrumpfen oder was auch immer. Also wie sähe so eine Welt aus? Und das ist dann eher als kulturelle Auseinandersetzung. Es ist ja keine wissenschaftliche Prognose oder jetzt irgendwie ein Gutachten, wie das machen die Militärs zu Genüge, sondern es ist so eine kulturelle Auseinandersetzung mit Ängsten und Befürchtungen. Wir werden das in den 90ern nochmal sehen im Cyberboom. Wenn dann plötzlich das Internet kommt, wird es ebenfalls genauso viele Filme geben, die sich damit beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn dieser Cyberspace uns jetzt übernimmt und wir den Unterschied zwischen Realität und Virtualität nicht mehr verstehen. Das ist ja auch ein Thema, was bis heute im Film regelmäßig aufgearbeitet wird. Wenn es dann so einen Helm gibt, mit dem man irgendwie ins Virtuelle gehen kann, dann gibt es auch immer irgendwelche, die sich darin verloren haben und die nicht mehr den Weg zurückfinden. Und das kann man im Kino beobachten, hier auch. Und auch die Idee des Aliens, als wirklich Alien ist ja im Amerikanischen und im Englischen dieses Doppeldeutige als Außerirdische, aber auch der illegale Einwanderer, der Alien. So, und diese Doppeldeutigkeit wird hier dann natürlich auch aufgegriffen. Und das Alien selber ist einfach eine kulturelle Chiffre für das Fremde. Und man kann sehen, wie eine Gesellschaft zu dem Fremden, und das kann eben auch der illegale Einwanderer sein, aber auch die fremde Bedrohung, wie es zu dem anderen steht, indem man sich seine Alien-Geschichten anschaut, die zu einer Zeit entstehen. In den 80ern werden wir mit E.T. dann plötzlich den lieben Alien haben, in den 90ern ist das dann auch wieder vorbei, dann teilt man auch nicht mehr so gerne mit dem Fremden und man besinnt sich wieder auf seine eigenen Grenzen. Und derzeit ist die Frage, ob sich das kulturell durchsetzt, aber durch den, also insgesamt gibt es ja inzwischen wieder eine größere Skepsis gegenüber dem Fremden, was sich dann auch in mehr dystopischen Science-Fiction niederschlägt, der halt sagt, wir nehmen das Fremde mal, jetzt kommen sie wieder vom außerirdischen Planeten, da können wir mal über Ausländerängste sprechen, ohne als Rassisten zu gelten, indem wir sie einfach vom Mars kommen lassen. Und in dem Fall, über Russen durfte man sowieso immer schimpfen, also das war in Ordnung. Andere, das war in Amerika in der Zeit jetzt nicht so ohne weiteres. Aber häufig kann man sich halt anschauen, was wird da eigentlich verhandelt. Und im Zweifel eben nicht die Invasion vom Mars, sondern die Invasion des Fremden. So, das ist Amerika bis 1960 durch McCarthy auch noch angefeuert. Aber diese Angst war eben nicht irgendwie so ein durchgeknallter Politiker, sondern in Hollywood werden wir das ganz ähnlich haben, dass bestimmte Hollywood-Stars einfach ein Berufsverbot bekamen, weil sie durch ihre Nähe zur kommunistischen Partei als verdächtig galten. Also wie viele Menschen da auch Wissenschaftler ihre Arbeit verloren, weil sie irgendwelche Kontakte haben. Das Einzige, was man vielleicht positiv aus der Zeit mitnehmen kann, ist, also Amerikaner, in Amerika gab es immer mal so durchgeknallte Phasen, es wurde danach dann aber auch tendenziell wieder besser. Und das tröstet einen vielleicht derzeit, diese Angst, die driften jetzt völlig ab in so eine merkwürdige Form von Fundamentalismus. Es ist dann doch, also irgendwie gibt es Gegenbewegungen, die sich dann auch durchsetzen oder die dafür sorgen, dass es nicht ganz so arg wird. Und was wir derzeit erleben, wo man ja schon Sorge haben muss, was da drüben derzeit passiert, kann man an McCarthy-Zeiten denken und irgendwie gab es danach auch wieder eine Zeit, in der es moderater und weltoffener und insgesamt auch toleranter wurde. In Japan, Japan hatte natürlich mit dem Atombombentrauma zu kämpfen, dass sie kapitulieren mussten, und ihre lange unabhängige Geschichte, in der sie sich ja einerseits gegen China von China emanzipiert haben, andererseits auch in ihrer Überlegenheit, technologischen und moralischen Überlegenheit gegenüber dem Westen empfunden, aber mussten halt kapitulieren vor diesen unglaublichen Waffen. Also die waren lange Zeit damit beschäftigt, sich erstmal kulturell neu zu sortieren. Deswegen entsteht in der Zeit, wie gesagt, in Amerika entstehen eine Menge Dinge, die jetzt für den Rahmen dieser Vorlesung relevant sind, also gerade in der Kulturgeschichte des Fantastischen. Aber Japan wird uns ja noch länger begleiten, einfach weil dort immens viele Kulturprodukte und dann auch Technologieprodukte später daherkommen. Und die Frage ist, es hat sich ja dann doch anders entwickelt als im Amerikanischen, im Europäischen. Das war aber natürlich aus der Tradition begründet, aber es war nicht immer so. Also Osamu Tezuka, der als Vater des modernen Mangas gilt, der wird mit Astro Boy ab 1952 so die erste berühmte Manga-Reihe zeichnen, die aber ganz stark auf europäischem Science-Fiction, also insbesondere auf Metropolis, wenn Sie den Film kennen, also sehr starke Ähnlichkeiten auch visuell. Und visuell inspiriert ist er ganz stark von Disney. Also sowohl die Geschichten, da adaptiert er King Kong und Faust und Bambi und Pinocchio. Und gerade Astro Boy ist ja so eine Mischung aus Pinocchio und Metropolis. Also der bedient sich sehr stark an der narrativen und auch an der Bildsprache, die ihn beeinflusst hat, entwickelt aber in Auseinandersetzung mit der japanischen Bildtradition, die ja viel älter ist als der Kontakt zum Westen. Also es gibt viel stärkere Bildhaftigkeit in den japanischen Werken, als jetzt also gerade was so Geschichten mit Bildern angeht, nicht? Also als in den europäischen oder den amerikanischen. Und so in dieser Auseinandersetzung entsteht so die erste Bildsprache des japanischen Mangas. Und das wird sich dann im Laufe, also ich habe in der Folie nicht so viel zu Mangas und Animes, aber dass man so ein bisschen sieht, dass auch das seine Geschichte hat und auch das nicht einflussfrei ist, sondern in doch so einem starken Zusammenhang mit anderen Kulturprodukten in der Welt steht. So ein Osamu Tezuka ist dann als einer der ersten zu nennen, der entsprechend viele Nachahmer findet, die dann die Bildsprache des Mangas und des Animes dann so ausdifferenzieren, dass man heute, also wahrscheinlich, Sie sind ja so eine Generation, Sie sind ja dann ganz stark mit dem japanischen Comic aufgewachsen. Ich komme ja so aus den 80ern, da war das so sehr exotisch und es gab dann mal das ein oder andere Werk, aber es gab wenig Übersetzungen und die Comicläden waren voller amerikanischer Heftchen. So, und Sie haben gelernt, diese japanische Bildsprache zu verstehen, wenn Sie sich mit Mangas beschäftigt haben. Es ist aber, es funktioniert anders als amerikanische oder europäische Comic-Traditionen. Was aus Japan auch in der Zeit kommt, ist Kaiju, also die riesigen Monster, die dann Städte fressen. Natürlich auch hier, der Einfluss von King Kong ist unübersehbar. Das Monster, das eine urbane Welt überfällt. Die bisherigen Monstergeschichten waren dann doch, wenn man weit, weit wegreist oder an den Rande des Meeres fährt, dann trifft man auf Monster. There be dragons, there be monsters. Aber das Monster, das dann plötzlich in unsere Welt kommt, das ist mit King Kong so richtig, also so als übermäßig große Monster. Natürlich gab es Frankenstein, Dracula, es gab schon diese kleinen Monster, Werwölfe und so, die bevölkerten die Sagen und Mythen schon lange. Aber dieses riesige Monster, was so groß war wie unsere größten Gebäude und dort ganze Städte verwüstet, das fängt mit King Kong an. Und was halt Godzilla macht, ist gleichzeitig noch die Wissenschaftsskepsis aufzugreifen. Das ist ja ein menschgemachtes Monster, was durch Strahlung, atomare Strahlung irgendwie entsteht. Und heutzutage ja in der Regel, also Godzilla ist ja auch so ein Film, was alle 10 Jahre wird das ja irgendwie neu aufgelegt, weil es auch hier wieder um so Urängste geht des urbanen wissenschaftlichen Menschen, so ein bisschen halt als Gegenbewegung zur Wissenschaftlichkeit, haben wir ja im 19. Jahrhundert schon gesehen, so diese Vorstellung, das könnt ihr nicht mehr kontrollieren oder es gibt irgendwie, die Natur wird schon so ihren Weg finden. Das ist so ein Thema, was hier aufgegriffen wird und zu, auch hier liebevoll, heute sind es halt auch Trash-Movies, weil es ja mit Special Effects und irgendwelchen Puppen oder Menschen, die in Kostümen stecken, gefilmt wird, doppelt belichtet und so. Aber das Thema selber ist irgendwie zeitlos. Ich glaube, vor kurzem kam ja schon wieder ein Godzilla-Film raus, der wiederum immer so diese Frage, wo kommt es her? Was ist also der Grund dafür, dass dieses Monster so wütend geworden ist? Daran unterscheiden die sich, was tut es und was macht die Menschheit, um dagegen vorzugehen. Das ist so eine Stellschraube, da kann man die verschiedenen Varianten gegeneinander auch vergleichen. Und nicht in der, wie realistisch ist es dargestellt. Sicherlich, das sind cineastische so filmästhetische Merkmale, aber was wird da eigentlich verhandelt auf Ebene des Films oder der Geschichte? Das ist so die spannende Frage, die man an Godzilla stellen kann. Charles Sanders Lewis schreibt von 49 bis 57 die siebenbändigen Chronicles of Narnia. Er ist ein Freund von Tolkien und entwickelt auch irgendwie in Auseinandersetzung mit Tolkien so seine Welt, während Tolkien ja an seiner weiterschreibt. Irgendwie zerstreiten sie sich dann gerade über das Verhältnis des Christentums. Also in Narnia ist ja das Christentum deutlich präsenter, also die religiöse Metaphorik, als im Herrn der Ringe, in der es zwar noch vorkommt, aber deutlich stärker verschleiert ist. Es ist aber ein Riesenerfolg, dieses Werk. Es ist weniger bekannt in Europa lange Zeit gewesen, weil insbesondere die Verfilmung natürlich zu so einer visuellen Präsenz sorgt. Und der Herr der Ringe als so Ursprung des High Fantasy gilt und der Lewis lange Zeit dann als, naja, der hat halt, das gab es dann auch. Es gibt Filme dazu, aber die hatten nicht so den Impact der Herr der Ringe-Verfilmung, sodass es so ein bisschen als der kleine Bruder der High Fantasy von Tolkien gilt. Insbesondere Tolkien mochte das auch weniger, weil also die Welt nicht so intensiv ausgearbeitet ist. Also Tolkien spricht ja auch so ein Publikum an, die gerne mehr über die Welt kennenlernen möchten, die sie da lesen. Narnia ist längst nicht so fein ausgearbeitet wie Mittelerde. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Tolkien halt bis heute exegetisch erschlossen wird, aber Narnia wird vielleicht mal wieder verfilmt. Das sieht man hier, 54, 55 schreibt Tolkien dann seine Vorgeschichte zum Hobbit, die Fortsetzung zum Hobbit, die Fortsetzung und die Vorgeschichte im Silmarillion schreibt er dann auch noch, wo man sich dann auch, also das ist so ein bisschen wie bei Star Wars, also erstmal gibt es den Hobbit und dann muss man sich erklären, wieso es eigentlich, also bestimmte Entwicklungen so geworden sind, wie sie geworden sind, warum dieser Ring nicht vorher gefunden wurde und also all das wird dann hier erklärt und was zu Zeiten des Hobbits schon Bestand hatte und was dann im Nachhinein noch umgedichtet wurde, dass es alles passt, also dass es wirklich die Geschichte schon vollständig da war, das Wissen weiß wahrscheinlich nur Tolkien selber. Es ist auf jeden Fall so der Gründungszeitpunkt des High Fantasies. Auch da habe ich Ihnen ja die Vorgänger gezeigt und Tolkien ist natürlich beeinflusst auch von der Literatur des 19. Jahrhunderts, von der nordischen Mythologie, eben auch von Charles Sanders Lewis. Also man findet sehr viele Einflüsse drin und auch die Elfen und Trolle und was alles auftaucht, das sind ja alles Figuren aus Sagen und Märchen, die man zum Teil bis in die griechische Mythologie zurückverfolgen kann. Aber es wird in einer Virtuosität verarbeitet, die bis dahin beispiellos war und bis heute auch ist. Es gibt jede Menge Herr der Ringe-Klone oder Bücher, die so ähnlich funktionieren. Aber man kann sagen, ohne den Herrn der Ringe oder ohne Mittelerde wären die nie möglich gewesen. Sodass man Mühen haben wird, Fantasy-Geschichten zu finden, wo man nicht liest und denkt so, ja, Herr der Ringe, ja klar, kenne ich. Das gab schon bei Tolkien, das vielleicht nicht, aber es geht auf Tolkien zurück. Und mit dem Erbe muss man halt irgendwie leben, dass es wirklich schwer ist, originell zu sein nach Tolkien, was Fantasy angeht. Gut, also das entsteht in der Zeit, hat seinen Impact, aber es ist dann halt doch für ein spezielles Publikum. Also der Riesen-Welthit wird es erstmal nicht, aber das wird sich dann im Laufe der Zeit entwickeln. Und insbesondere, also der große Welthit wird es eigentlich dann erst durch die Verfilmung. Bis dahin ist es natürlich unter Fantasy-Freunde so die Referenz, aber es sind halt längst nicht alle Leser sind Fantasy-Freunde. Und es gibt viele Menschen, die mit Haaren auf den Füßen und spitzen Ohren nichts anfangen können. So, und die sind von Tolkiens Welt höchstens so, also Achtungserfolg, so beeindruckt über den Fleiß, aber nicht über die Geschichte selber. Also das ist so in den 50er Jahren, das sind die zentralen Eckpunkte, mit denen wir es zu tun haben. Technisch oder spielegeschichtlich entwickeln sich die Computer natürlich auch weiter. Hier sehen Sie das Elektronengehirn in Form des Nimrods. Nimrod spielt Nim, also Sie kennen dieses Nehmen, irgendwie diese, die haben mehrere Reihen mit Streichhölzern, Sie dürfen immer was wegnehmen, wer das letzte wegnimmt, hat verloren. Ferrati baut so eine Maschine, die Nim spielen kann. Der Vorteil war, Nim ist lösbar, Nim ist gelöst, auch zu dem Zeitpunkt schon. Also es gibt eine optimale Strategie und die ist auch bekannt, die kann man in der Maschine einprogrammieren, deswegen gewinnt der immer. Aber die Strategie ist jetzt auch nicht so einfach, dass man die sofort kennt. oder erkennt, sodass man das Gefühl hat, diese Maschine kann nachdenken und gewinnt immer. Das ist einfach ein Elektronengehirn, schlauer als jeder Mensch. Hier unten sehen Sie Ludwig Erhard und Konrad Adenauer, also das waren ja dann doch prägende politische Figuren im Nachkriegsdeutschland, die halt bei dieser Ausstellung auch mal sich gegen diese Maschine versuchen. Und das ist so ein typisches, das ist ein Demo, um zu zeigen, was technologisch möglich ist, zum Beeindrucken von Menschen, die Hüte tragen. Und es verfehlt seine Wirkung nicht. Und was wird genommen? Ein Spiel. Diese Idee, wenn eine Maschine einen Menschen im Spiel schlagen kann, ist es nicht so schlimm. Also man muss nicht Angst haben, dass sie demnächst alles übernimmt. Aber es ist beeindruckend genug, um klarzumachen, was hier an technologischer Entwicklung zu erwarten ist. Und das wird halt, aber ansonsten, diese Maschine ist halt dann doch ist halt ein Bluff. Nicht? Also die denkt nicht nach, sondern verfolgt ihren Algorithmus ziemlich stur und damit gewinnt sie immer. Wenn sie anfängt oder versucht, dass der Mensch, wenn er anfängt, einen Fehler macht, dass es zumindest irgendwie sie das wieder ummünzen kann in den Sieg für sich. So, und das ist eine der Möglichkeiten. Das andere, wo man die technologischen Entwicklungen testet, ist Noughts and Crosses, OXO, also Tic-Tac-Toe. Alexander Sandy Douglas macht es an der ETSAC in England, entwickelt das, also Sie erkennen das an diesem AC, ENIAC, EDVAC, ETSAC, MANIAC, UNIVAC, also das ist alles so aus dieser Familie der ENIAC-Rechner oder des First Draft on a Report on the EDVAC, also das ist aus diesem amerikanischen Raum kommend. Hier wird Alexander Sandy Douglas, der ist Radartechniker, also auch wieder aus dem militärischen Kontext, die bauen die ETSAC. Und was sie halt da machen, ist einerseits so zum Experimentieren, was man mit Computern macht. Und das andere ist, er schreibt verschiedene Spiele, darunter halt Tic-Tac-Toe. Und das wiederum ist schon brillant, weil sie wenig Speicher haben. Das Programm spielt optimal. Versuchen Sie mal, ein Tic-Tac-Toe-Programm zu schreiben. Das ist gar nicht so einfach. Also eins, was immer gewinnt, was nicht irgendwie wahllos irgendwo was reinsetzt, sondern was, wenn es möglich ist, gewinnt oder ansonsten unentschieden hält. Also was optimal spielt. Und Sie kennen Tic-Tac-Toe, also wer es kann, es geht immer unentschieden aus, es sei denn, der Gegner macht einen Fehler, dann gewinnen Sie. Aber wie man das macht, das hat halt gezeigt. Und was das Spannende ist an dem Gerät, sind so verschiedene Technologien. Es gibt so einen Emulator für Windows, können Sie sich runterladen, der sollte sogar auch noch funktionieren. Da können Sie das noch ausprobieren. So ein paar Technologien. Sie haben einerseits wieder diese Radarröhre, diesmal aber gibt die halt so Punkte aus. Also im Prinzip ein binärer Bildschirm. Und nicht mehr so diese Vektordarstellung, sondern ich gebe Punkte aus, die sind da oder nicht und kann dann dieses Kreuz malen und dieses Doppelkreuz und dann diese X's und die O's. Als Arbeitsspeicher nahm man Quecksilberverzögerungsleitungen. Und das ist so bizarr, dass man es mal erklären muss. Eine Quecksilberverzögerungsleitung ist eine Röhre, die ist 1,50 Meter lang, voll Quecksilber. Und man kennt die Ausbreitung von Schallwellen in Quecksilber, so wie man es im Wasser und in der Luft kennt. Auf der einen Seite hat man einen Lautsprecher und wenn ein Bit gesendet wird, dann gibt das ein Signal ab. Das verbreitet sich in dieser Quecksilberröhre, dauert ein paar Millisekunden und wird auf der anderen Seite von einem Mikrofon aufgegriffen und dann wieder vorne eingespeist, so ein Kreislauf. Das heißt, in dieser Röhre bewegt sich per Schall, bewegen sich die Bits. Wenn Sie dagegen stoßen und da Schall von außen angeben, werden die gelöscht, weil dann alle Schallinformationen hinüber sind. Und da Sie aber genau wissen, wie schnell sich der Schall ausbreitet, wissen Sie, zu welchem Zeitpunkt Sie welches Bit auslesen können. Und in so einer Röhre können Sie dann ein Kilobyte unter, so 1000 Bits konnte man da speichern. Also das war Quecksilberverzögerungsleitung als Arbeitsspeicher. Wie speichert man Bits, wenn man keine Ferritkernspeicher oder heutzutage irgendwelche RAMs hat? Also das war das eine. Das andere, wie geben Sie Daten ein? Sie haben 9 Felder, in denen Sie was eingeben können und unten haben Sie eine Telefon, das ist so eine Wählscheibe vom Telefon. Wenn Sie das noch kennen, das bei Ihren Eltern oder Großeltern gibt es vielleicht noch Wähltelefone oder haben Sie mal im Film gesehen, da muss man dann den Finger reinstecken und das dann drehen und dann kommt da die Zahl 3 raus und daraus weiß das System, aha, da will jemand auf der Position 3 etwas unterbringen. Also das ist, und dann eben ein Radarbildschirm, in dem Sie die Ausgabe machen. Es gibt auch die Möglichkeit, das war neben der Quecksilberleitung, dass Sie auf diesem Bildschirm den als Speicher benutzen, indem Sie das abfilmen, also was da ist, und das wieder einspeisen. Und dann können Sie auf dem Bildschirm, also sozusagen mit dem Bildschirm Bits speichern. Auch das funktioniert, das haben Sie mal bei IBM haben Sie es gemacht. Und dann kamen die Reporter, haben das fotografiert, schwupps war der Speicher gelöscht, weil leider zu viel Licht auf die auf diese Lichtabtaster ging. So, also Nords and Crosses, also das ist nur so als Beispiel, was man an Technologien entwickelt, um ein Problem zu lösen, wie speichere ich ein Bit, wie verarbeite ich ein Bit, wie gebe ich ein Bit ein. Das, was man heute kennt, hat sich dann im Laufe der Zeit, hat sich als technologisch besser herausgestellt und auch machbar, aber Ende der 40er, Anfang der 50er gab es das alles noch nicht. Also Nords and Crosses, achso, das ist das erste Computerspiel der Welt natürlich, nicht? Und jetzt kommen die nächsten ersten Computerspiele der Welt. Das ist eine IBM-Maschine, Arthur Samuels Checkers Programm, also von Arthur Samuel, der baut ein Dame-Programm auf der IBM 701 und wird halt gezeigt, 56, Public Television, Fernsehen entwickelt sich natürlich auch in der Zeit, 62, Self-Proclaimed Checkers Master Robert Neely played the game on an IBM 7094 Computer, the Computer won. Also 62 ist das erste, NIM haben wir auch schon gesehen, NIM hat da gewonnen, Tic-Tac-Toe gewinnt da, aber Dame ist komplexer als Spiel im Vergleich zu Tic-Tac-Toe und NIM. Und hier entstehen jetzt Spiele, die gegen die besseren Menschen gewinnen. Also Dame inzwischen ist ja auch gelöst, das ist ja komplett durch, so wie 4 gewinnt oder so. Aber 62 war der Computer einfach so weit, dass er viele Züge vorausberechnen konnte. So played the game and the computer won. Other games resulted in losses for the Samuel Checkers program, but it's still considered a milestone for artificial intelligence and offered the public in the early 1960s an example of the capabilities of an electronic computer. Auch hier gilt, man nimmt Spiele, um zu zeigen, wie gut Computer sind. Alan Turing, der in England die Computertechnik voranbringt, träumt davon, dass bis Ende des Jahrhunderts der Computer im Schach gewinnen wird. Was dann ja auch der Fall sein wird, Mitte der 90er gewinnt Deep Blue gegen Garry Kasparov. Und inzwischen ist klar, also Menschen haben auf diesem Spiel nichts mehr zu suchen, wenn es um das Beste, den bestspielenden Agenten geht. Sicherlich gibt es noch menschliche Weltmeisterschaften, waren ja gerade oder sind ja demnächst im Schach jetzt wieder, wird ja gerade irgendwie medial so ein bisschen aufgebaut. Aber man weiß schon, eigentlich würde man gegen jeden PC verlieren, der ein vernünftiges Programm laufen hat, dass Computer bei solchen Spielen, auch wie beim Go ja jetzt auch, bei solchen Spielen eigentlich unschlagbar sind. Und natürlich Abend und Abend Schach, Los Alamos Chess 1956, Bernstein Chess 57. Das waren aber sehr einfache Programme, die konnten gerade die Regeln, aber so richtig erfolgreich waren die noch nicht. Schach ist einfach zu komplex, weil jede Figur sich ja noch anders bewegt. Man hätte es aber gerne, dass ein Computer das kann. Und wie gesagt, die Entwicklung ist da, der Wunsch ist da, künstliche Intelligenz zu erforschen. Und das führt dann zu den Programmen, die heute halt auch wirklich Schach gewinnen. Und, hatte ich Ihnen ja auch schon mal angekündigt, das berühmte Tennis for Two, also William Higginbotham und Dvorak, 58, entwickeln zum Tag der offenen Tür ihren Tennissimulator auf Grundlage der ballistischen Berechnung, die sie ja eh den ganzen Tag machen. Ich glaube, die haben beide an der Wasserstoffbombe mitgeforscht. So. Und dann haben sie sich gesagt, dass vielleicht nicht so schön ist auszustellen. Also nimmt man aber das sind halt Raketenflugbahnen, die sie berechnen, aber sagen es halt Tennis. Auf dem Oszilloskopen, interessanterweise. Das ist wieder so ein Vektorbildschirm, aber Sie müssen bedenken, digitalisiert über einen digitalen Pixelbeamer ausgegeben. Nichts von dem, was ich Ihnen immer versprochen habe, was Sie nur sehen, wenn Sie mal an einem Oszilloskopen arbeiten. Wir hatten auf dem Game Jam hier mal einen, so einen Global Game Jam hatten Sie mal auf dem Oszilloskopen doch ein Spiel nachgebaut. Damit kann man das auch schön sehen. So, und das bauen die, das war ein Riesenerfolg. Also die Leute standen Schlange, um dieses Tennisspiel zu spielen. Die waren völlig überrascht, fanden das auch nett. Hätten eine Industrie gründen können und Millionen Gewinne, aber haben gesagt, wir sind Wissenschaftler, haben keine Lust zu, also so ein Unterhaltungsprojekt, wir machen weiter an unseren Wasserstoffbomben. Und das wiederum prägt aber dann Leute, die das gesehen haben, sagen, also habe ich Ihnen ja erzählt, Ralph Baer oder Nolan Bushnell, die dann ihre ersten Konsolen rausbringen, 10 Jahre später wird da Ralph Baer arbeiten. Und Nolan Bushnell auch so 10, 15 Jahre später mit Atari diese Spiele auch rausbringen. Aber die Ideen, das ist, also wenn Sie Computerspielgeschichte lesen, taucht das auch manchmal als erstes Spiel auf. So, das ist so der Ursprung der Computerspiele. Ich habe Ihnen jetzt schon mehrere gezeigt, die ersten Computerspiele sind, weil man sich immer fragen muss, ist das jetzt ein Computer? Das eine ist ein Digitalcomputer, das ist ein Computer mit grafischer Ausgabe. Das ist ja in Echtzeit, also im Gegensatz zu Tic-Tac-Toe. Hier hat man ja wirklich ein Reaktionsspiel. Sie sahen das ja auch an den Controllern. Also jedes dieser ersten Spiele macht doch irgendwas zum ersten Mal. Die Idee aber, mit Hilfe der moderneren Technologie Unterhaltungsprodukte zu schaffen, ist ja keineswegs neu. Das hat man ja schon im 19. Jahrhundert gesehen. Und man nimmt einfach das, was da ist, um ein irgendwie, naja, was zu schaffen. In dem Fall will man Leute unterhalten, die zu Besuch kommen. Oder man will Technologie demonstrieren für andere Leute, die beeindruckt werden wollen. Also diese Funktion, welche die Spiele haben. Gar nicht so sehr, die selber haben gar nicht so viel gespielt, sondern es war, dahinter haben sie es wieder abgebaut. Das war halt so ein nettes, mal sehen, was man kann. In 3 Wochen haben die das gebaut, weil die Techniken halt, die Bauteile waren halt alle schon da. Das ist so ein Einsatz von Spieletechnik. Habe ich Ihnen ja angekündigt, dass wir, egal wo man hinschaut, wenn irgendwas Neues entsteht, entsteht auch ein Spiel dazu. Also meistens sogar als allererstes, um mal zu gucken, was man damit machen kann. Und dann schaut man, wo man es anders verbaut. Weil Spiele sich hervorragend dafür eignen, mal so tun, als ob mal was auszuprobieren, ohne dass es gleich produktiv eingesetzt werden muss. So, ich mache hier an der Stelle eine kurze Pause.